Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine bleiben auch jüdische Menschen, dort wie hier, nicht verschont. Während der russische Präsident Wladimir Putin davon sprach, die Ukraine zu entnazifizieren, flieht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, übrigens selbst ein Jude, in einen Bunker, um sich in Sicherheit zu bringen. Dazu hören wir heute jüdische Stimmen aus Deutschland und welche deutsch-jüdische Unterstützung es für die Menschen im Kriegsgebiet gibt. Alle jüdischen Gemeinden bestehen hierzulande auch aus Menschen, die einst aus den russischen Sowjetrepubliken nach Deutschland gekommen sind. Aus Belarus, also Weißrussland, Moldau, Russland und der Ukraine. Und so werden jetzt mitten im Krieg Freundschaften innerhalb einer Gemeinde auf eine harte Probe gestellt. Der russische Angriff auf die ukrainische Gedenkstätte Babyn Yar kam in den jüdischen Gemeinden nicht gut an. Es wurde sogar von einer zweiten Ermordung der Shoah-Opfer gesprochen. Es ist eine Zerreißprobe für das Miteinander der jüdischen Nachbarschaft. Blanka Weber hat sich in Thüringen umgehört.
Alle Leute aus der Ukraine, sie sind schockiert.
Isabella Slowak ist Sozialarbeiterin in der jüdischen Gemeinde von Thüringen. Ihre Wurzeln liegen in der Ukraine. Die Wogen, erzählt sie, schlagen derzeit hoch. Auf beiden Seiten, der ukrainischen und der russischen. Auch in der Thüringer Gemeinde.
Ein paar Leute haben gesagt, ja, das ist schrecklich. Und der Rest sagen, ja, aber sie sehen nur russische Fern und tut mir so leid, dort bekommen sie absolut nichts.
Isabella ist eine couragierte Frau, die sich vor allem um ältere Menschen in der Gemeinde kümmert. Und es ärgert sie, dass ausgerechnet diese Gruppe mit russischer Herkunft hierzulande das russische Fernsehen als Hauptinformationsquelle nutzt, weil es noch immer Sprachbarrieren gibt. Denn hier beginnt die Schieflage.
Ich habe heute probiert, mit einer alten Dame zu sprechen, aber ich verstehe, dass diese Information gefällt überhaupt nicht. Sie braucht das nicht und alle sind hier, Ukraine ist so weit. Das ist nicht so wichtig für sie.
Mit anderen Worten, wer von den Informationen ausgeschlossen ist, hat auch einen anderen Blick auf die Dinge. Und so dürfte durch manch eine bislang gute russisch-ukrainische Nachbarschaft auch in der jüdischen Gemeinde von Thüringen ein Riss gehen.
Ich hatte das Wort Spalten erwähnt, Angst vor Spaltung.
Reinhard Schramm ist der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde. Er hat einen offenen Brief geschrieben und darin vor, Zitat, Spaltungserscheinungen gewarnt.
Das könnte falsch verstanden werden oder ist auch falsch verstanden worden. Nach dem Motto, besteht denn die Gefahr, dass sich die Gemeinde als Religionsgemeinschaft spalten? So ist das nicht zu verstehen.
Und trotzdem ist auch ihm klar, wer nur einseitig Informationen bekommt, denkt entsprechend, ob in Russland oder in Thüringen.
Der Einfluss des russischen Fernsehens auf solche älteren Leute ist unter Umständen sehr negativ. Und die können schlecht einschätzen, was da wahr und nicht wahr ist. Und das Ganze ist mit Emotionen beladen, weil alle ja irgendwelche familiären Beziehungen haben. Und die Beziehungen sind wieder auch sehr unterschiedlich.
Es gilt für ihn und seine Gemeinde, viele Stimmen und auch Stimmungen jetzt zusammenzuführen. Reinhard Schramm nennt es Meinungsvielfalt und weiß, eine einzige Position für alle gibt es derzeit nicht.
So ist es nicht. Das Problem ist ja nicht, wie es jetzt ist. Das Problem ist ja, keiner weiß, wie es weitergeht. Also wir versuchen alles zu beruhigen und das war's zurzeit.
Also ich bin definitiv ein bisschen mehr Ukrainer geworden in den letzten Tagen, aber auch schon seit 2014, weil ich das einfach ungerecht fand, dass Russland einfach bestimmen kann, wo Grenzen liegen.
Oleg Schewtschenko ist 26 Jahre alt, Betriebswirt. Er lebt in Mühlhausen und pendelt oft nach Erfurt. Vor fast 20 Jahren kam er ursprünglich von der Krim nach Thüringen. Auch er ist Mitglied der jüdischen Landesgemeinde und weiß von der sehr gemischten Stimmungslage, je nach Herkunft und Umfeld. Russische Medien wirken selbst hier, sagt er.
Die betreiben ihr böses Spiel mit den Menschen, die zuhören, die auch darauf vertrauen, was dort gesagt wird. Und natürlich entstehen solche Differenzen. Und ehrlich gesagt, die Schuld sehe ich ja vor allem bei Putins Regime, das sozusagen auch den Takt dort vorgibt, was in den Medien berichtet wird.
Doch was hilft dagegen? Er setzt hierzulande auf Informationen, auf Gespräche, auf Austausch, genauso wie Johannes Gräser, der momentan die jüdisch-israelischen Kulturtage organisiert und die doch so anders werden, wenn sie Ende des Monats beginnen. Ein Fakt sei, dass
viele der Künstler und Akteure, zumindest Freunde und Bekannte, sowohl in Russland als auch in der Ukraine haben. Allesamt vereinen wir uns dadurch, dass wir gegen diesen Angriffskrieg sind. Und zwei unserer Protagonisten, Künstler, sind direkt in der Ukraine geboren, teilweise aufgewachsen und leben seit einigen Jahren in Deutschland. Und das ist für die natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer, diese Zeit. Uns vereint eben das Anliegen nach Frieden, der ganz große Wunsch. Und da treffen wir uns wieder. Und wie diese Begegnungen ausgehen, das kann ich in 3 Wochen sagen.
Oleg Schewtschenko versucht Hoffnung zu schöpfen, was die Heimat seiner Familie anbelangt. Mental seien alle angeschlagen und ein Optimismus falle auch schwer. Aber es gibt sie, die Lichtblicke und einen neuen Patriotismus.
Und jetzt zu sehen, dass so viele Menschen es für selbstverständlich nehmen, die Farben Blau und Gelb als Freiheitsfarben wahrzunehmen, das erfüllt schon einen mit großer Freude. Und vor dem Hintergrund natürlich dessen, dass der Präsident ein russischsprachiger ukrainischer Jude ist, wo es natürlich viele Parallelen auch zu meiner eigenen Biografie einfach gibt und der damit Identifikationsfigur ist. Das macht natürlich alles nochmal ein bisschen emotionaler für mich und auch besser nachvollziehbarer, auch für welche Seite ich gerne streiten möchte.
Und so werden die kommenden Wochen von Gesprächen geprägt sein, auch von Ernsten, wenn ab jetzt die Kiddusch-Feier am Schabbat in der Gemeinde wieder für alle erlaubt ist.
Die jüdischen Gemeinden in der Ukraine leiden zwar unter den russischen Kriegshandlungen, aber es gibt sie noch. Obwohl viele Menschen versuchen zu flüchten, haben das noch lange nicht alle gemacht. Gerade ältere und gebrechliche Menschen fürchten eine Flucht. Hilfe für diese Menschen gibt es auch von deutsch-jüdischer Seite. Dazu spreche ich jetzt mit dem Vorstand der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Aaron Schuster, und Aaron Trieb von Israel Germany, ein Verein, der humanitäre Hilfe für jüdische und nicht-jüdische Menschen leistet. Herr Schuster, wie stellt sich die aktuelle Lage dar?
Angesichts der Tatsache, dass 45% der Mitglieder innerhalb der jüdischen Gemeinschaft haben ukrainische Wurzeln und es gibt viele persönliche Verbindungen über Familienangehörige, über Freunde und Bekannte, die sich in der Ukraine aufhalten. Und deswegen ist die Besorgnis innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sehr, sehr groß und verbindet uns natürlich dadurch umso mehr mit der Ukraine.
Herr Trieb, Ihr Verein Israel Aid bietet Unterstützung in der Ukraine an. Sie haben Kontakte, direkte Kontakte dorthin. Welche Herausforderungen müssen Sie dort stemmen?
Also am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, nochmal herauszustellen, dass wir nicht nur mit den jüdischen Gemeinden in der Ukraine zusammenarbeiten, sondern mit der betroffenen Bevölkerung generell, vor allem im Osten der Ukraine, wo wir Angebote hauptsächlich in psychosozialer Unterstützung generell für die betroffenen Menschen leisten. Wir arbeiten darüber hinaus ziemlich eng mit einer jüdischen Gemeinde in Kiew zusammen, die sich am Montag auf den Weg gemacht haben aus der Ukraine heraus. Dieser Weg war auf jeden Fall sehr herausfordernd für die Gemeindemitglieder, weil es einfach logistisch momentan super schwierig ist, aus dem Land herauszukommen. Es dauert alles Ewigkeiten. Es gibt keine Benzinversorgung, es gibt keine Nahrungsmittelversorgung auf dem Weg. Man braucht teilweise Eskorten, um durch bestimmte Gebiete zu kommen. Die Situation ist auf jeden Fall sehr schwierig. In der Ostukraine haben wir ein lokales Team vor Ort. Wir haben dort lokale MitarbeiterInnen und HelferInnen, die psychosoziale Hotlines für die dort verbliebenen Menschen anbieten. Und dort ist die Situation auf jeden Fall immer noch sehr, sehr schwierig. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht evakuiert werden konnten, die sich immer noch in den Häusern und in ihren Wohnungen aufhalten, sich in den Kellern verstecken, sich nicht mehr auf die Straße trauen, weil vor ihrer Haustür der Konflikt wirklich am Eskalieren ist und Gebäude getroffen werden, Menschen werden verschüttet. Für diese Menschen, die dort verblieben sind, bietet unser Team vor Ort psychosoziale Unterstützung, Telefonanrufe, Weiterleitung an betroffene Stellen an. Natürlich ist auch unser Team vor Ort betroffen, weswegen unser Team genau vor den gleichen Herausforderungen ebenfalls steht und hier auch so eine koordinierende Rolle übernimmt, weil sie den Überblick haben, sie sind die aktuellen Ansprechpartner. für die lokale Bevölkerung.
Wie sieht das konkret aus? Funktionieren die Telefonnetze? Funktionieren die Stromnetze? Wie erreichen die Leute ihre Mitarbeitenden?
Das funktioniert teilweise. Stromnetze wurden immer wieder, oder Stromkraftwerke auch, wurden immer wieder beschädigt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall viele Ausfälle. Der Mobilfunk funktioniert noch. Die psychosozialen Hotlines laufen über gängige Social-Media-Kanäle, WhatsApp, Telegram, Telefonnetzwerke. Das funktioniert auf jeden Fall noch.
Wenn die jüdischen Geflüchteten dann nach Deutschland kommen, woher wissen Sie, dass das jüdische Geflüchtete sind? Wie melden Sie sich bei Ihnen? Wird das im Vorfeld schon angekündigt? Kommen Sie mit eigenen von Ihnen organisierten Bussen?
Es gibt zum einen organisierte Gemeindebünde, die sich auf den Weg gemacht haben, in Bussen organisiert, evakuiert haben aus ihren Städten in der Ukraine. Und wir haben aber auch Kontakt mit ersten einzelnen Personen, mit kleineren Familienbünden, die sich sehr gezielt an uns wenden und die letztendlich auch über unsere guten Netzwerke mit anderen europäischen jüdischen Organisationen über eine entsprechende Kontakt-Hotline auch erreicht. Wir helfen auch selbstverständlich auch nicht-jüdischen Schutzsuchenden. Und wir beobachten jetzt in den letzten Tagen, dass sich eben Familien eigenständig auf den Weg gemacht haben, hier auch in Deutschland bereits ankommen, sich auch ganz gezielt an jüdische Gemeinden wenden. Und da sind wir jetzt bereits im Prozess, auch eine gewisse koordinierende Funktion zu übernehmen. Vielerorts wurden bereits auch Familien untergebracht durch sehr schnelle, provisorische, gute Lösungen. Und das, was uns, glaube ich, an der Stelle tatsächlich ganz besonders stark macht, ist die Tatsache, wir verfügen hier über eine Struktur, die nicht nur Unterbringung und Verpflegung ermöglichen kann, sondern gerade durch dieses sehr dezentrale Netz jüdischer Gemeinden in ganz Deutschland verfügen wir über ein wirklich bundesweites Netz an Fachkräften, die russischsprachig und ukrainischsprachig sind. Und glaube ich, das ist ein Aspekt, der möglicherweise jetzt auch ein Stück weit in Vergessenheit gerät. Unterbringung und Verpflegung alleine wird nicht ausreichen. Da ist ein großer Bedarf auch an Unterstützung seitens Sozialarbeitenden. Psychosoziale Unterstützung ist und wird ein großes Thema sein. Und das ist, glaube ich, das, was uns gerade auch als jüdische Gemeinschaft in Deutschland ausmacht, dass wir hier über ein Netz verfügen, das sich so kein zweites Mal findet.
Brauchen Sie denn auch Unterstützung? Sind Sie auf Spenden angewiesen?
Wir haben bereits letzte Woche zu einem Spendenaufruf aufgerufen. Dieser Spendenaufruf wird auch wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Der wird uns sicherlich auch helfen, diese ersten großen Herausforderungen zu meistern. In dem Zusammenhang ist sicherlich auch das Hilfsbündnis Aktion Deutschland Hilft zu nennen, das uns maßgeblich dabei hilft, die Aktivitäten jetzt auch, die Aaron Trieb eben beschrieben hat, von Israel Germany mitzufinanzieren. Auch Aktion Deutschland Hilft hat den Einsatzfall Ukraine ausgerufen und ruft zu Spenden auf. Auch die kommen uns sozusagen indirekt dann wieder zugute. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Maßnahme, die uns wirklich hilft. Wir haben eine überwältigende, wirklich Hilfsbereitschaft signalisiert bekommen. Menschen, die ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement uns angeboten haben, von der Verfügungstellung von LKWs bis hin zu unzähligen Sachspenden, aber auch einige größere Spender, Stiftungen, die bereits Kontakt mit uns aufgenommen haben und signalisiert haben, dass wir auf sie zählen können, wenn wir Bedarf an größeren Summen haben. Ich bin offen und ehrlich, dass sich zum jetzigen Zeitpunkt für uns noch nicht genau abschätzen lässt, welche finanziellen Auswirkungen das auf uns haben wird. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass das kein Sprint wird, sondern dass das eher ein Marathon wird, weil wir nicht nur diese Woche und nächste Woche, glaube ich, mit den Folgen dieses Krieges konfrontiert sein werden, sondern weit darüber hinaus. Und wir sind da natürlich auch in einem ganz engen Austausch als Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit den anderen Spitzenverbänden, die ja bereits auch nach 2015 und der Zuwanderung gerade aus dem arabischen Raum es ja wirklich auch geschafft hatten, innerhalb kürzester Zeit extrem große Kapazitäten aufzufahren.
Herr Trieb, können Sie den langen Atem, können Sie den Marathon, von dem Herr Schuster gerade gesprochen hat, tatsächlich bestätigen? Wächst der Wunsch unter der ukrainischen Bevölkerung, das Land zu verlassen?
Vollkommen. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen, was wir auch aus dem Land hören. Und auch Israel Germany stellt sich natürlich auf die langfristigen Auswirkungen ein und wir eruieren gerade Möglichkeiten auch zur Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten in Deutschland. Ich kann auch nochmal bestätigen, das enorme Engagement von freiwilligen Helfern und Menschen, die sich in Deutschland wirklich bei uns melden, was Aaron Schuster auch schon erwähnt hat. Wir haben auch einen enormen Zulauf von Menschen bekommen, die unsere Arbeit unterstützen möchten und sich gemeinsam mit uns engagieren oder gemeinsam mit uns geflüchteten Menschen helfen möchten. Hier evaluieren wir auch gerade Möglichkeiten, wie wir diese Menschen gut einbinden können und wie wir gemeinsam Hilfe leisten können.
Wie können sich deutsche Jüdinnen und Juden oder auch Nicht-Jüdinnen und Juden bei Ihnen melden, um Hilfe anzubieten?
Ja, wir haben vor 2 Tagen ein Hilfeportal online gestellt, bei dem sich hilfsbereite Personen eintragen können. Das, wie gesagt, ist ein breites Feld von der möglichen Verfügungstellung von Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zu vielen ehrenamtlichen Engagement, um dann in den nächsten Wochen, Monaten da auch einfach sehr zielgerichtet drauf zurückzugreifen. Und da freuen wir uns natürlich über jeden und über jede, die sich hier bereit erklärt und Hilfe anbietet.
Wo kann dieses Portal gefunden werden?
Das Hilfeportal als auch den Spendenaufruf findet man unter unserer Homepage www.zwst.org.
Ich wiederhole noch einmal, Sie finden das Hilfsportal der ZWST unter zwst.org und ukrainehilfe.zwst.org. Und die Seite von Israel Germany finden Sie auf israel-germany.de. Ich sprach mit Aaron Schuster von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und mit Aaron Trieb von Israel Germany. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.